Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Rund 5 Stunden Anhörung vor dem Kongress. Robert Mueller, der Sonderermittler zur Russland-Affäre, der hatte seinen Auftritt vor Abgeordneten der Demokraten und der Republikaner. Es gab erstmal eine ganz nüchterne Begrüßung.
We welcome everyone to today's hearing on oversight of the report on the investigation into Russian interference in the 2016 presidential election. Director Mueller, thank you for being here.
Ob sich Mueller daran gehalten hat, dass er wirklich nur das erzählen darf, was auch in seinem Bericht drin stand, und ob er Donald Trump dann doch irgendwie noch belasten konnte, darüber sprechen wir hier im Update-Podcast mit unserem Korrespondenten in Washington. Das neue Waldsterben ist aber auch Thema. Bäume sterben durch die langen Dürrephasen in Deutschland oder durch den Borkenkäfer, durch Waldbrände und Stürme.
Wenn da eben die Bäume absterben in großen Mengen, dann sinkt der Grundwasserspiegel zum Beispiel noch weiter, weil die Bäume halten das ja. Die halten auch so einen Hang am Berg. Und wenn die Bäume absterben, dann kommt auch der Hang runter, wenn dann die Eisenbahnschiene darunter verschüttet wird. Also auch all das sind Wirtschaftsschäden, die in diese Berechnung gar nicht mit einfließen. Und das wird sicherlich in die Millionen oder Milliarden gehen.
Wie schlimm die Lage ist und was Eigentümer von Wald jetzt machen können, das hört ihr hier bei uns. Christian Schmidt aus dem Update-Team hat sich heute mit Nachtzügen beschäftigt. Die erleben nämlich gerade sowas wie eine Wiedergeburt, allerdings nicht in Deutschland.
Ja, man könnte sagen, zurück in die Zukunft, das macht gerade Österreich. Die sagen, wir setzen auf die Schiene, Nachtzüge sind eine coole Idee, wir wollen mehr davon.
Ob sie die große Konkurrenz werden könnten zu den Flügen, zu den Billigflügen, darum geht's auch hier in dieser Podcast-Episode zum Update vom 24. Juli. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Robert Mueller, der Sonderermittler zur Russland-Affäre in den USA. Heute ist und war seine Anhörung vor dem Kongress. Vor über 2 Jahren, da hatte er seine Arbeit aufgenommen, sollte rausfinden, inwiefern Russland den US-Wahlkampf beeinflusst hat und ob das Wahlkampfteam von Donald Trump damit was zu tun hatte und ob Donald Trump die Justiz bei ihren Ermittlungen behindert hat. Im März diesen Jahres hat Mueller den Abschlussbericht dem Justizminister übergeben. Der hat viele Passagen schwärzen lassen, dann wurde wochenlang über diesen Bericht gestritten und heute also die Anhörung im Kongress. Thilo Kössler, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Washington. Also diese Anhörung hat sie die Demokraten weitergebracht, Donald Trump bloßzustellen und der Wahrheit ein Stück näher zu kommen?
Also ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Gibt es irgendetwas Neues nach dieser Anhörung? Wird bei den Demokraten die Erkenntnis wachsen, dass diese Anhörung bei weitem nicht die Erwartung gefüllt hat, die sie in sie gesetzt haben? Ich glaube, das ist das Fazit. Mueller ist dabei geblieben, nichts zu sagen, was über den Bericht hinausgeht. Es gibt also keinerlei neue Erkenntnisse. Er hat bestätigt, dass Präsident Trump durch die Untersuchungen nicht völlig entlastet wurde. Er wurde entlastet, du hast es angesprochen, bei den angeblichen Verschwörungsabsichten in Zusammenarbeit mit den Russen. Da gibt es keinen Straftatbestand. Aber in dem zweiten Punkt der Behinderung der Justiz, da hat Mueller in dem Bericht 10 Beispiele aufgeführt, wo Trump das tatsächlich versucht hat, mit dem Ziel, Ermittlungen einzustellen, mit dem Ziel, den Justizminister zu entlassen, mit dem Ziel, Mueller zu entlassen. Das alles zeigt sich in dem zentralen Satz, den er schließlich von sich gab. Er hat gesagt, die Befunde zeigten an, dass der Präsident nicht von den Handlungen freigesprochen wurde, derer er beschuldigt wurde.
The finding indicates that that the president was not exculpated for the acts that he allegedly committed.
Ralf, du hast es gehört, das war etwas gebrochen. Mhm. So hat Mueller tatsächlich während der ganzen Anhörung die ersten 4 Stunden gewirkt. Ein bisschen fahrig, unkonzentriert, aber er hat eben überhaupt keine neuen Erkenntnisse zum Besten gegeben, sondern ist bei seiner Linie geblieben und übrigens bei der Linie, die ihm vom Justizminister vorgegeben worden war.
Warum war den Demokraten dann das Ganze so wichtig? Was haben sie sich erhofft?
Die Demokraten hatten sich erhofft, und es wurde immer größer, dieser Ballon, der da aufgebaut wurde vor dieser Anhörung. Die Hoffnung war, dass diese Anhörung zu einem Stimmungsumschwung führt, dass sie zu einem Game Changer wird, wie man hier sagt. Das Ziel war zweierlei. Einmal das Narrativ des Präsidenten zu brechen, dass er durch die Untersuchung Mueller völlig entlastet und von aller Schuld befreit wurde. No collusion, das sagte er immer wieder. Dieses Narrativ hätte, glaube ich, nur wirkungsvoll gebrochen werden können, wenn es handfeste neue Ergebnisse gegeben hätte. Und die zweite Intention war, Ralf, möglicherweise neues Material für ein mögliches Impeachment-Verfahren, ein Amtsenthebungsverfahren zu bekommen. Das ist ja auch innerhalb der Demokraten höchst umstritten. Die Mehrheitsführerin Nancy Pelosi im Repräsentantenhaus, sie ist völlig dagegen, weil sie sagt, das braucht die breite Unterstützung in der Bevölkerung. Und die gibt es nicht. Und daran hat sich mit dieser Anhörung Robert Mueller auch nichts geändert. Es gibt nach dieser Anhörung beim Stand der Dinge nichts, aber auch gar nichts, was ein Impeachment-Verfahren mehr rechtfertigen würde als vorher und was die öffentliche Meinung in diese Richtung hätte bestärken können.
Ist das jetzt dann ein Tag, an dem Donald Trump feiern kann, oder ist es dann doch so, dass er sagen muss, er möchte ja eigentlich gar nicht mehr über diese Geschichte sprechen. Er muss jetzt weiterhin über diese Geschichte sprechen.
Na, er sagt ja immer wieder, die Geschichte ist für mich gegessen und wiederholt permanent, no collusion, no obstruction of justice. Das hat er auch im Vorfeld dieser Anhörung heute nochmal getan. Daraus sprach eine gewisse Nervosität. Ich glaube, Donald Trump war sich der Bedeutung dieser Anhörung bewusst. Jetzt kann er sich zurücklehnen und sagen, ja, da war ja nun überhaupt nichts. Er wird weiter bei seiner Linie bleiben, no collusion, no obstruction, und Mueller hat mich völlig entlastet. Er geht jetzt noch weiter und sagt, die Demokraten fabrizieren hier angebliche Verbrechen. Sie richten sie als Vorwurf gegen einen unschuldigen Präsidenten. Warum hat Robert Mueller nicht gegen die Ermittler ermittelt? Also Trump bleibt auch in der Opferpose, und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen seines Wahlkampfes. Und ich denke, insofern war die Veranstaltung eher eine Veranstaltung, die Donald Trump genützt als geschadet hat.
Und die Arbeit des Sonderermittlers Robert Mueller ist damit jetzt endgültig vorbei.
Ja, die ist ja schon vorbei seit März. Da hat er seinen Bericht vorgelegt. Ende Mai hatte er dann nochmal seine Erklärung abgegeben, über die er heute nicht hinausgegangen ist. Das Problem ist, dass das Repräsentantenhaus und der Senat weiter Untersuchungsausschüsse haben. Sie wollen weiterhin die ganze Angelegenheit untersuchen, das Verhalten Donald Trumps, sein Geschäftsgebaren, seine Finanzen und so weiter und so weiter. Die Demokraten laufen jetzt tatsächlich Gefahr, dass ihre weitere Arbeit in den Untersuchungsausschüssen mehr und mehr Unterstützung verliert und dass sich schlichtweg niemand mehr dafür interessiert, was da herauskommt.
Die Anhörung von Sonderermittler Robert Mueller im Kongress. Details live aus Washington von Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Thilo Kössler hier bei uns im Update. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Waldsterben in den 1980ern war damals ein ganz, ganz großes Ding, und die Politik hat reagiert, sodass wir in wenigen Jahrzehnten immer weniger sterbende Bäume gesehen haben. Was aber jetzt passiert, das ist zum Teil schlimmer. Waldsterben 2.0 nennt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, also BUND, dieses neue Waldsterben heute. Dürre, Monokulturen, Borkenkäfer, Waldbrände, aber auch Stürme. Das setzt unseren Wäldern stark zu, was Waldbesitzer momentan für Arbeit und Kosten haben und wie das Problem vielleicht in den Griff zu kriegen ist. Darüber sprechen wir mit Britta Fecke aus der Deutschlandfunk Nova Umweltredaktion. Britta, welche Baumarten sind denn da besonders betroffen?
Alles, was wir so kennen, also Linde, Buche, die verliert ihre Krone, die hat teilweise gar keine Blätter mehr ausgebildet, weil die so im Trockenstress ist. Eichen sehen echt schlecht aus. Die Platanen, das kennt vielleicht jeder, der so am Straßenrand vorbeigeht, die hatten schon im Frühjahr so viele Blätter abgeschmissen, als wenn Herbst wäre, weil die einfach nicht mehr konnten und weil sie so erschöpft sind, auch noch einen Pilz zusätzlich haben. Also eigentlich gibt es im Moment keine Baumart, die nicht betroffen ist, von der ich wüsste. Und natürlich ganz besonders hart getroffen ist die Fichte, die aber hier in diesem Bestand gar nicht natürlich vorkommen würde. Das sind diese Forste. Also ich würde mal zwischen Wald und Forst ein bisschen unterscheiden. Und diese Fichtenforste, das sind jetzt diese braunen Flecken in der Landschaft, die sind zum großen Teil kaputt, weil der Borkenkäfer sich da wunderbar ausbreiten konnte.
Kann man das irgendwie in Geld beziffern? Also wie groß ist der Schaden?
Also der Dachverband der Waldeigentümer, die bewirtschaften natürlich hauptsächlich Forste. Also die wollen schnell wachsendes Holz, das so in der Stange nebeneinander steht, damit es gerade hochwächst. Also die haben Zahlen von der Form von Wald, die eben bewirtschaftet wird. Und die sagen, dass im letzten Jahr und bis jetzt, also bis zu diesem Sommer, ungefähr 70 Millionen Festmeter Schadholz entstanden sind. Das heißt 70 Millionen Kubikmeter. Und das sind allein die Schäden, die durch Käfer und den Sturmschaden entstanden sind. Wenn man das jetzt auf die Fläche nimmt, das sind ungefähr 110.000 Hektar Wald. Das ist sehr, sehr viel. Und das muss ich nochmal dazu sagen, das ist wirklich nur der Wirtschaftswald. Und das ist ja nicht der größte Teil. Was an Schaden allein alles da ist, auch im normalen Wald. Wenn da eben die Bäume absterben in großen Mengen, dann sinkt der Grundwasserspiegel zum Beispiel noch weiter, weil die Bäume halten das ja. Die halten auch so einen Hang am Berg. Und wenn die Bäume absterben, dann kommt auch der Hang runter, wenn dann die Eisenbahnschiene darunter verschüttet wird. Also auch all das sind Wirtschaftsschäden, die in diese Berechnung gar nicht mit einfließen. Und das wird sicherlich in die Millionen oder Milliarden gehen.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Waldbesitzer, da kommen Kosten auf mich zu. Wer zahlt die denn? Also muss ich die als Waldbesitzer dann am Ende selber zahlen?
Ja, also einen großen Teil schon. Die gehen jetzt davon aus, dass nur der Abtransport in diesem Jahr für all die kaputten Fichten und Tannen 2,1 Milliarden Euro kosten wird. Die Firmen kommen gar nicht hinterher mit dem Abtransport. Also man, selbst wenn man was wegschaffen lassen will, geht das gar nicht. Es gibt Unterstützung unter anderem aus dem Klimafonds der Bundesregierung, nämlich 640 Millionen Euro. Dieses Geld soll verwendet werden, um mindestens 300 Millionen Bäume nachzupflanzen. Also das ist schon ein bisschen Geld. Es gibt auch dann von den Bundesländern Hilfe. Zum Beispiel hat das Land Niedersachsen die sogenannte Waldschutzhilfe aufgestockt von 1,2 auf 3,8 Millionen. Das ist aber, wenn man überlegt, was man alles dafür bewerkstelligen muss, relativ wenig Geld. Das heißt, die Waldbesitzer haben jetzt einen richtig großen Schaden.
Und nachpflanzen, also, hilf mir, wenn ich falsch liege, aber jetzt so ein Baum pflanzen, das reicht natürlich nicht, weil der muss ja auch erstmal bewässert werden. Da kommt man ja gar nicht hin, so tief in den Wald rein. Bei der Aufforstung, die Dürre bleibt ein Problem.
Das bleibt sicherlich ein Problem. Die Frage ist einfach, wie baut man den Wald so um, dass er das besser ab kann? Und man weiß ganz klar, dass diese Tannen- und Fichtenforste, die ja auch total dürr und trocken unten sind, wenn man da durchgeht, dass die wirklich sehr viel anfälliger sind. Die halten auch weniger Wasser. Und wenn ich einen natürlicheren Wald habe, der sehr strukturreich ist, dann habe ich auch schon verschiedene Etagen. Alleine der Sturm, der ja auch im Zuge des Klimawandels immer stärker wird, der kann natürlich solche Fichten, die alle gleich groß sind, wunderbar umknicken wie die Streichhölzer. Das ist dann weniger, wenn der in so einen strukturreichen Wald geht. Und dieser strukturreiche Wald hält Wasser sehr viel besser. Also unter Buche ist 25% mehr Wasser als unter so einer Fichte. Der hat auch die Möglichkeit, wenn eine Baumart ausfällt, einfach eine andere, die es vielleicht gepackt hat, die kann dann da einspringen. Also da ist einfach viel mehr Flexibilität, als wenn ich eben diesen Forst habe. Und das andere Problem ist tatsächlich, da ja gerne bei uns wild geschossen wird, haben wir einfach viel zu viel Rot- und Rehwild. Und die fressen dann wieder die kleinen Bäumchen, die nachkommen würden, fressen die alle auf. Und das ist auch ein Riesenkostenfaktor, weil eigentlich muss man jetzt um jeden neuen Baum, den muss man nicht nur bewässern, man muss auch daneben stehen, beziehungsweise
ein Zäunchen.
Und das ist super aufwendig. Und das kostet halt Geld. Und hätten wir halt nicht so viel Rehwild, oder würden wir den Wolf da mal ein bisschen reinlassen, dann hätten wir das Problem nicht. Ne?
Sagt Britta Fecker aus der Deutschlandfunk Nova Umweltredaktion über das neue Waldsterben. Die langen Dürrezeiten und der Borkenkäfer lassen vor allem Fichten sterben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir hatten jetzt ein paar Wochen Zeit, um uns an den Gedanken zu gewöhnen. Jetzt ist es offiziell, Boris Johnson ist britischer Premierminister. Er gilt als Politiker, der unberechenbar und unkonventionell ist und auch sein will. Vor wenigen Stunden hat er die Queen gebeten, ihn zu ernennen, beziehungsweise sie hat es dann getan. Sie hat ihn zum 77. Premier von UK ernannt. Aglaya Dana aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Wie lief das ab?
Die Ankunft bei der Queen, die war ein bisschen beschwerlich. Klimaaktivisten hatten eine Straße zum Palast in London blockiert. Das war eine Aktion von Greenpeace, um die neue Regierung dazu aufzufordern, den Klimanotstand auszurufen und schnell zu handeln. Die Polizei hat die Leute dann weggedrängt und dann konnte die Limousine von Johnson weiterfahren und er konnte zum Palast kommen und dort fand die Ernennung dann hinter verschlossenen Türen statt.
Inzwischen ist Johnson in der berühmten Downing Street Number 10 angekommen, dem Sitz des Premierministers.
Genau, er hat eine kurze Ansprache gehalten und hat nochmal deutlich gemacht, also er traut sich zu, dass er die EU dazu bringt, einige Teile des Brexit-Deals neu zu verhandeln, zum Beispiel den umstrittenen Backstop, da geht es ja um die Grenze zwischen Irland und Nordirland. Aber er ist auch bereit für einen harten Brexit.
Es ist entscheidend, dass wir uns auf die geringe Möglichkeit vorbereiten, dass Brüssel sich weigert, über irgendetwas Weitergehendes zu verhandeln und wir gezwungen sind, ohne Abkommen auszuscheiden.
Und er hat dann noch wirklich viele Versprechungen gemacht, den Briten, was er alles verbessern will. Den Gesundheitsservice, das Breitbandinternet, Bildung, mehr Geld für Schulen. Tierrechte war auch Thema in der kurzen Ansprache. Die Straßen sollen sicherer werden, mehr Polizisten. Also Johnson traut sich selbst offenbar einiges zu.
Einige in seiner Partei aber offenbar nicht oder sie sind nicht so ganz zufrieden mit dem, was er so alles angekündigt hat. Es gab heute einige Rücktritte aus der Regierung.
Der Finanzminister ist zurückgetreten, der Entwicklungsminister, der Justizminister, die Verteidigungsministerin, der Vizepremierministerin und auch ein paar weitere große Namen. Das sind alles EU-freundliche Konservative und die wollen eben diesen Brexit auch ohne Deal nicht mittragen. Und das heißt, dass Johnson jetzt erstmal sich ein neues Kabinett zusammenstellen muss.
Und Theresa May, die hatte heute ihren letzten Tag. Sie war ja nicht gerade beliebt als Premierministerin. Gab es denn dann doch noch einen halbwegs versöhnlicheren Abschied?
Nicht wirklich. Sie hat zwar noch einen langen Applaus bekommen, aber die Opposition hat im Parlament nochmal nachgetreten. Der Vorsitzende der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, hat May im Parlament nochmal alles aufgezählt, wo sie seiner Meinung nach versagt hat.
Child poverty has gone up.
Kinderarmut ist angestiegen, Rentnerarmut ist angestiegen, Gewaltverbrechen sind angestiegen, Obdachlosigkeit ist angestiegen. Bereut die Premierministerin irgendetwas von dem, was ich gerade aufgezählt habe?
May hat dann aufgezählt, was alles besser geworden ist, also weniger Arbeitslosigkeit, bessere Schulen, und dann hat sie noch einen kleinen Gegenschlag dabei gehabt.
As a party leader who has accepted when her time was up, perhaps the time is now for him to do the same.
Also als Parteichefin, ne, habe ich akzeptiert, dass meine Zeit vorbei ist. Jetzt rate ich Ihnen da von der Opposition, das doch auch zu tun. Und es gab auch noch ein paar lustige Momente im Parlament. Da hat die neue Parteivorsitzende der Freien Demokraten gesprochen. Das ist eine Art Anti-Brexit-Partei, Jo Swinson. Und sie hat gesagt, dass es für viele Mädchen und Frauen ermutigend war, eine Frau an der Spitze der Regierung zu sehen. Aber...
Can I ask the Prime Minister what advice she has for women across the country? On how to deal with those men who think they could do a better job, but are not prepared to do the actual work.
Prime Minister!
Also, ne, ja, wie geht man mit Männern um? Die glauben, sie können alles besser, aber eigentlich nicht wirklich vorbereitet sind für einen richtigen Job. Ist logisch, dass das eine Spitze in Richtung Johnson ist. May ist dann ziemlich geschickt ausgewichen, hat gesagt, also sie kann Frauen nur raten, sich treu zu bleiben.
Das ist eine Spitze in Richtung vieler Männer.
Wahrscheinlich.
Auch in meine Richtung vielleicht, manchmal. Wer weiß. Jetzt ist erstmal wieder ein Mann dran, hat das Sagen im Vereinigten Königreich. Boris Johnson ist neuer Premierminister. Informationen dazu von Aglaya Dana aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gemächlich durch die Nacht ruckeln, ausgestreckt im Bettchen Bahnhöfe vorbeiziehen lassen, morgens ausgeschlafen am Zielort ankommen. So eine Fahrt mit dem Schlaf- oder Liegewagen der Bahn verbinden viele Menschen mit alten Zeiten, mit Komfort, ein bisschen mit Romantik, manche aber auch mit unbequemem Horror. Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update. Mit Leuten, die man nicht kennt, über Nacht in einem Abteil eingequetscht verbringen. Dagegen ist Fliegen kurz und billig, nur wir wissen, das ist auch irgendwie schlecht für unsere persönliche CO2-Bilanz. Die österreichische Bahn ÖBB, die hat jetzt bekannt gegeben, dass sie ordentliche neue Nachtzüge investieren will. Die Deutsche Bahn, die hat gesagt, nee, neue Nachtzüge wird es bei uns in Deutschland nicht geben. Im Gegenteil. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt, wie sieht es denn generell aus mit so Nachtzügen in Europa? Ist das halbwegs eine Alternative zum Fliegen?
Ich habe mich heute mal durch die Fahrpläne quer durch Europa gesucht. Es gibt tatsächlich Strecken, die klingen so, als könnten sie funktionieren. Also wenn man in München wohnt und nach Zagreb zum Beispiel will, dann steigt man da abends ein, kommt morgens an. Dasselbe gilt für Verbindungen zwischen Frankfurt an der Oder und Budapest. Hamburg-Zürich ist auch super und Düsseldorf-Innsbruck. Du siehst aber schon, das sind so ein bisschen, ich würde sagen, Special-Interest-Verbindungen. Also die Auswahl ist jetzt nicht so prall, wenn es um Direktverbindungen geht.
Ja gut, aber man könnte natürlich genau solche Strecken buchen und sagen, ich mache jetzt mal ein Innsbruck-Wochenende. Wie sieht es denn preislich da aus?
Über die Nacht fahren ist teuer, das kann man sagen. Also das günstigste reguläre Ticket, das ich gefunden habe, das kostet 120 Euro für die Strecke München-Zagreb. Für eine Strecke, ne? Geht aber rauf auch bis knapp 190 Euro für Düsseldorf-Innsbruck. Und das sind nur die Preise für einen Sitz, ne? Also hast kein Bett zum Schlafen. Entspannt ist das auch nicht, dann über Nacht. Du kannst auch ein Bett nur für dich alleine buchen. Das würde dann, das habe ich rausgefunden, 209 Euro kosten, wenn eins frei ist. Pro Strecke. Um das rauszufinden, musste ich übrigens 25 Minuten mit der Hotline von der Bahn telefonieren, weil auf bahn.de kannst du es nicht buchen. Und dann war die ganze Zeit noch die Buchungsseite der ÖBB nicht erreichbar in Österreich. Auch die Hotline, die ging nicht.
Aufgrund einer Telefonstörung sind wir derzeit nicht erreichbar.
An der Behebung der Störung wird gearbeitet.
Hört sich irgendwie ganz nett und charmant an, ist aber nervig in dem Moment. Manche Tickets kriegst du tatsächlich von der Bahn nur am Schalter. Und das finde ich für 2019 schon relativ beachtlich. Das wäre im Flugverkehr undenkbar.
Ja, also es kostet mehr Zeit, mehr Geld, es ist aufwendig. Womöglich macht man sich den Rücken kaputt, weil man nur einen normalen Sitzplatz hat, ja, auf dem man pennen muss. Bringt es denn wenigstens der Umwelt was?
Ja, kann man schon sagen. Also ich habe mal bei den einschlägigen CO2-Rechnern geguckt, das ist schon ordentlich. Diese Zahlen, die sind auch tatsächlich jetzt ein Verkaufsargument für den Marktführer bei der österreichischen Bahn. Das hat mir der Pressesprecher von da erzählt, Bernhard Rieder. Und das bringt dann wohl auch tatsächlich mehr Kundschaft.
Was wir ganz deutlich merken, der Umweltaspekt spielt in den letzten Monaten bei der Reiseentscheidung eine immer größer werdende Rolle. Wir wissen, dass die Reise mit dem Zug 31 Mal weniger CO2 erzeugt als die Reise mit dem Flugzeug.
Das stimmt auch soweit. Ich habe dazu nochmal aktuelle Zahlen von einem Umweltinstitut gefunden, das das im Auftrag der Deutschen Welle untersucht hat. Und ich meine, es ist nicht alles schlecht am Nachtzug, ne? Wenn du eine gute Verbindung gefunden hast und wenn du dann noch den Sparpreis erwischst, dann kann alles deutlich stressfreier sein.
Natürlich ist die reine Reisezeit des Flugzeugs kürzer. Beim Nachtzug kommt es aber nicht daran an, wie lange man reist und wann man genau ankommt. Unsere Abfahrtzeiten sind so optimiert, dass man idealerweise am frühen Morgen in der Stadt ankommt und direkt im Zentrum der Stadt die nächsten Besuche machen kann.
Und man spart sich natürlich auch diese ganze Gurkerei von der City zum Flughafen. Das Shuttle kostet ja auch oft eine Menge Kohle. Die österreichische Bahn, die expandiert. Was sagt die Deutsche Bahn?
Nicht viel. Also während die ÖBB in Österreich 200 Millionen Euro für neue Zugverbindungen ausgibt, sagt die Bahn, nope. Ich habe bei der Pressestelle nachgefragt, ein Interview wollten sie nicht geben. Aber sie haben per Mail immerhin mitgeteilt, da die Mittel der Deutschen Bahn begrenzt sind, hat die Bahn entschieden, lieber in neue Fernverkehrszüge im Tagesbetrieb zu investieren. Und davon würden dann 99% der Fahrgäste profitieren, weil halt eben im Moment nur 1% der Passagiere tatsächlich auch nachts fahren. Was natürlich auch wiederum daran liegt, dass die Strecken oft so blöd sind. Die österreichische Bahn sieht das ganz anders und sagt, wir haben 1,4 Millionen Passagiere in den Nachtzügen und es werden gerade mehr. Deshalb investieren wir in neue Linien.
Nachtzugfahren könnte eine Alternative zum Fliegen sein, aber man muss Glück haben, dass genau die Strecke bedient wird zu einer guten Zeit und zu einem angenehmen Preis. Das ist alles nämlich deutlich teurer als Fliegen. Christian Schmidt hat sich für euch durch die Nachtfahrpläne gewühlt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist bereits ein paar Tage her, da hat eine Gruppe von Hooligans die Teilnehmer einer Pride-Parade von Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen im Nordosten Polens angegriffen. Erst sind Feuerwerkskörper und Eier geflogen, dann auch Steine und Flaschen in Richtung der LGBT-Parade. Und dann heute vielleicht eine Aktion, die die Gemüter weiter erhitzen könnte in Polen. Die polnische Wochenzeitung Gazeta Polska hat einen Aufkleber in die neue Ausgabe gelegt, auf dem steht: LGBT-Ideologie-freie Zone. Abgebildet sind da auch so durchgestrichene Regenbogenfarben. Wie verbreitet sind Vorbehalte gegen Homosexuelle in Polen? Und wie sehr treibt diese Frage gerade die polnische Gesellschaft um? Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Jan Palokat in Warschau. Kannst du uns kurz noch mal schildern, was da am Wochenende im Nordosten Polens passiert ist?
Also es gab dort eine von vielen sogenannten Gleichheitsparaden, Prides auch genannt, eben diesen Paraden schwul-lesbischer Aktivisten. Die gibt es neuerdings im ganzen Land immer wieder. Die größte in Warschau, die war schon, und aber jetzt zum ersten Mal in dieser Stadt im Nordosten des Landes. Und dort, das hatte sich angekündigt, waren Hooligan-Gruppen möglicherweise aus dem ganzen Land gekommen, um das Ganze zu stören. Und das artete dann wirklich aus in Stein- und Flaschenwürfe. Ich selbst war nicht da, aber eine Mitarbeiterin hier aus dem Studio war fürs Fernsehen da und sie sagte, es war richtig brutal. Und wenn die Polizisten, die die Gleichheitsparade sozusagen umrahmt haben, nicht alles getan hätten, um das abzuwehren, dann sagt sie, dann wäre wirklich Schlimmes passiert.
Du sagst, da seien Hooligans angereist, aber was ist das generell für eine Region? Ist sie besonders konservativ?
Ja, Białystok gilt als Hochburg auch der extremen Rechten, aber wenn man mal von diesen Extremgruppen absieht, eine sehr, sehr konservative Region, das erkennt man auch an den Wahlergebnissen, die regierende Peace-Partei dort immer besonders stark. Ich kenne die Region von vielen Reisen, das sind Leute, die sagen, wir wollen das alles nicht, wir wollen so leben, wie wir es immer getan haben, Sonntag geht's in die Kirche und das, was da aus dem Westen alles so kommt, LGBT, merkwürdige Ideen, wilde Ehe und dergleichen mehr, das wollen wir hier nicht haben. Also eine wirklich konservative Region und ich will das jetzt, ich hoffe, das klingt nicht so, gar nicht niedermachen, die Leute ticken da so. und das muss man ernst nehmen.
Hm. Wie ist denn generell die Stimmung im Land zu diesem Thema momentan und zu diesen Attacken da im Nordosten Polens?
Also ich habe in den letzten Jahren erlebt, dass Polen in einem Wahnsinnstempo Toleranz, wenn man so will, erlernt hat gegenüber eben auch Schwulen und Lesben, gerade in den großen Städten. Man muss sich ja überlegen, in Deutschland ging das ja über Jahrzehnte, dieser Prozess, der jetzt hier seit der Wende im Zeitraffer sozusagen passierte. Jetzt ist das Thema, ich würde mal sagen, instrumentalisiert worden durch die Politik. Schon im Wahlkampf hat die Peace-Partei sich LGBT herausgenommen, das Ganze als eine Gefahr dargestellt. Und sie sagen immer, es geht hier nicht gegen Schwule, sondern es geht um eine Ideologie, die diese LGBT-Bewegung in unser Land bringen will. Sie wollen sozusagen aufsprengen, das traditionelle Rollenbild, die Familie, die Kirche. Und dagegen müssen wir uns wehren. Und das ist ein Thema, was auch durch die rechte Presse hier sehr, sehr, wie soll ich es ausdrücken, aggressiv gebracht wird und offensichtlich Anklang findet. Weil auch im Internet sieht man das, sehr viel Wut über diese Bewegung, die angeblich Böses will, zu hören ist. Und auch sehr viel natürlich Verteidigung. Es gibt ja auch einen großen liberalen Teil und LGBT-freundlichen Teil, sagen wir mal, der Bevölkerung.
Deine generelle Einschätzung, wenn ich homosexuell bin, das nach außen trage, offen, muss ich dann Angst haben in Polen?
Also ich würde wirklich sagen, dass die großen Städte, dass Warschau und so Orte sind, wo man relativ frei sich bewegen kann. Natürlich gibt es, ich habe auch einen Fall aus dem direkten Umfeld gehört, gibt es tatsächlich Leute, die Leute zusammenschlagen. In dem Fall war das Opfer gar nicht homosexuell, aber ganz modisch gekleidet. Und da wurde offensichtlich, weil sich die Angreifer entsprechend geäußert haben, aus dieser Vermutung heraus angegriffen. Aber ich finde, man sollte das jetzt nicht zu hoch ziehen. Solche Einzelfälle gibt es, glaube ich, überall auf der Welt, auch in Deutschland. Ich würde nicht sagen, dass jedenfalls die großen Städte eine No-Go-Area sind für Menschen, die beispielsweise gleichgeschlechtlich Händchen halten, durch die Gegend laufen. In der Provinz wäre ich schon vorsichtiger, da wäre ich aber mit vielen Dingen vorsichtiger. Da wäre ich im Zweifelsfall auch vorsichtiger, zum Beispiel die deutsche Sprache ganz laut zu benutzen. Es gibt eben Leute, die nur das eigene schätzen und das Andersartige nicht. Da ist Polen meiner Meinung nach nicht schlimmer betroffen als andere. Aber die Politik mischt halt teilweise mit und peitscht solche Stimmungen hoch.
Homophobie in Polen. Infos waren das von Jan Palukat aus Warschau.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Huch! Und plötzlich trendet auf Twitter der Hashtag Schweinefleisch und Schweinefleischverbot. In Deutschland wird über den Speiseplan von zwei Kitas in Leipzig diskutiert. Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update. Also diese beiden Kitas, die haben sich überlegt, ihre Speisepläne aus Rücksicht auf muslimische Kinder anzupassen. Was? Ja, wieso sollte sich die Mehrheit an eine Minderheit anpassen, fragen sich da einige Menschen in Deutschland. Und jetzt wurde die Entscheidung, ob es nach den Sommerferien noch Schweinefleisch oder gelatinehaltige Produkte bei dieser Kita geben wird, auf Ende August vertagt. Worum es dabei geht und worum es dabei wirklich geht. Rebecca Endler aus unserem Team hat sich ein paar Gedanken gemacht und Meinungen eingeholt. Es folgt ein persönlicher Kommentar, ohne Anspruch, neutral oder umfassend zu sein.
So, im Schweinsgalopp durch die Faktenlage, die ist dünn, wird also nicht lang dauern. Zwei Kitas in Leipzig wollten ab Mitte Juli aus Rücksicht auf zwei muslimische Kinder auf Schweinefleisch verzichten. Grund? Es gibt ein Gericht für alle und was sollen die zwei Kinder sonst essen? Da die Gelatine ebenfalls aus Schweinen ist. Soweit die Fakten. Weder was Besonderes noch berichtenswert. Aber
wir befinden uns ja mitten im Sommerloch.
Das ist Christian Schiescher.
Ja, ich bin Professor für Medienethik am Institut für Theater- und Medienwissenschaft an der Universität Erlangen. Wir sehen ein Thema, was ja unglaublich weltbewegend ist.
Zwei Kitas, 300 Kinder, kein Schwein. Kräht kein Hahn nach. Wäre da nicht die Bild-Zeitung.
Titelseite. Kita streicht Schweinefleisch für alle Kinder.
Ein Brandbeschleuniger auf eine Flamme, die bis zu diesem Zeitpunkt keine war. Aber das Framing macht's. Und das in Anführungszeichen Schweinefleischverbot, das triggert.
Absolut. Also Verbote, Verzichte sind ja eine Einschränkung angeblich meiner persönlichen Freiheit. Und das wollen wir uns nicht bieten lassen. Wir sind ja mündige, aufgeklärte Bürger. Wir wissen schon, was richtig ist.
Mitte der 70er Jahre war es die Gurtpflicht, die aufgeregt hat. 2013 der von den Grünen kurzzeitig in den Ring geworfene Veggie Day für öffentliche Kantinen, um den Fleischverzehr in Deutschland, der übrigens doppelt so hoch ist, wie er eigentlich sein sollte, zu reduzieren.
Auch das gab einen großen Aufschrei.
Wenn Karl-Heinz nicht täglich seine Schnitzeloption hat, dann dreht er durch.
Dann fühlen sich all diejenigen legitimiert zu sagen, ja, man möchte den Bürgern irgendwas Liebgewonnenes wegnehmen.
Damals beim Veggie Day, da war es die drohende grüne Erziehungsdiktatur. Heute in der Causa Schweinefleisch, da spricht die AfD davon, dass demokratische Prinzipien durch dieses Minderheitendiktat außer Kraft gesetzt werden. Die sächsische CDU findet das in Anführungszeichen Verbot von Schweinefleisch inakzeptabel.
Also am meisten profitieren genau die Kräfte, die sagen, ja, wir wollen problematisieren, wir wollen polemisieren, wir suchen die Auseinandersetzung, den Konflikt und wir versuchen nahezu bei jedem Thema so eine latente Form von Ausländerfeindlichkeit unterzubringen. Und das ist ja auch in diesem Beispiel wieder gelungen.
Latente Ausländerfeindlichkeit würde ich persönlich mit Rassismus ersetzen. Aber wie dem auch sei, es verbreitet sich in den Medien wie ein Lauffeuer. Ist das Schwein also vielleicht ein trojanisches Schwein? Steckt hinter den Würstchen, Schnitzeln und Gelatinebärchen vielleicht etwas komplett anderes?
Natürlich, das ist genau der Punkt. Also mit so kleinen Sticheleien stößt man etwas an. Man hat Klickzahlen, man hat Diskurse, man hat Anschlussdiskurse. Die Medien sind ein Stück weit genötigt, darüber zu berichten, weil es heißt, wenn sie nicht darüber berichten, würden sie den öffentlichen Diskurs zensieren.
Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum wir uns dafür entschieden haben, etwas zu dem Thema zu machen. Gleichzeitig, Berichterstattung, vor allem solche, die nicht einordnet, sorgt natürlich auch dafür, dass ein an sich nischiges Thema Stück für Stück den gesellschaftlichen Diskurs in eine Richtung verschiebt, die einer rechtspopulistischen Agenda gerade recht ist. Einen Aspekt habe ich bisher unerwähnt gelassen. Es geht ums Essen.
Aber wir sehen natürlich gerade an diesem Thema Schweinefleisch, Fleischessen, aber auch das Vegetarische in der Debatte immer wieder in den letzten Jahren, wie engagiert da gekämpft wird und diskutiert wird. Und deswegen verwundert es mich in Leipzig eigentlich umso mehr, dass da wieder mit so einer ja doch sehr drastischen und vorschnellen Methodik vorgegangen worden ist. Ich bin Dr. Daniel Kofal, ich bin Ernährungssoziologe.
Daniel Kofal arbeitet als Dozent an der Universität in Wien. Er sagt, das Thema ist zwar ganz klar medial aufgebauscht worden, das liegt aber auch daran, dass es einen Kern hat, der die Menschen bewegt. Essen ist uns wichtig. Es ist elementar für uns. Und es ist eine Kulturpraktik, die sich mehrere Male am Tag zeigt. Jetzt hat also die Kita-Leitung eine Entscheidung getroffen, ohne die Elternschaft mit einzubeziehen.
Quasi mit der Holzhammer-Methode versucht, Einfluss zu nehmen und eine Form der Integration, gerade bei der Nahrungszubereitung, zu bewerkstelligen. Da wird dann auch nicht so richtig anerkannt, welche kulturellen Werte und Wichtigkeiten da drin stecken.
Ich sehe das so. Nichts und niemand will Klaus Jürgen und Claudia davon abhalten, den Kindern vorm Schlafengehen eine gute Nacht-Bifi zu gönnen. Und wenn Sie sich zum Frühstück den Wanst voller Gummibärchen schlagen wollen, bitteschön. Aber eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung würde schnell und eindeutig zeigen, dass die Vorteile von Verzicht auf Schweinefleisch ganz klar überwiegen würden. Und zwar für alle.
Genießt diesen Hitzeabend. Wir hören uns bei rund 40 Grad morgen wieder ab 18 Uhr im Deutschlandfunk Nova Update. Da haben wir den ganzen Tag schon für euch geschwitzt. Christian Schmidt war dabei heute Abend.
Tschüss, gute Nacht.
Und mein Name ist Ralf Günther. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.